Wir sind bei den 50 Studien angelandet über das Thema, was jeder Christ wissen muss. Wir haben gesprochen in ersten Studien über, was ist passiert, nachdem ich selig geworden bin. Entschuldigung. Und zweite Studien ging über das Thema, wie kann ich wissen, dass ich wahrlich errettet bin. Die dritte Studie hat sich gehandelt über das Thema, was passiert, nachdem ich gesündigt habe. Die vierte Studie hat sich gehandelt über das Thema, wie kann ich Sieg über Sünde haben. Und heute sollen wir sprechen über, wie soll ich nun leben als Christ. Und das hat nur Sinn, nachdem du glaubst an Gottes Verheißungen bezüglich ewiger Sicherheit und Sieg über Sünde. Man kann es vergleichen mit einem Auto und die Qualität des Service, die ein Auto bekommen muss nach jeder 5.000 oder 10.000 Kilometer, bestimmt, wie gut dieses Auto noch funktioniert. Und das ist ähnlich mit deinem Christenleben. Das ist, wie viel Dienst Gott aus dir kriegt, ist abhängig, wie du dein Leben, deine Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus pflegst. Die meisten, die gehen niemals, wo Gott sie haben möchte und tun auch niemals, was Gott will, dass sie tun. Das heißt, es fängt erstens an, mit den Verheißungen Gottes zu glauben, die zeigen, dass du ewige Sicherheit hast. Daneben ist es wichtig, dass viele Christen lernen, nicht entmutigt zu werden, wenn sie nicht das Verlangen haben, zu leben, wie sie leben sollen. Und die Verheißung Gottes, deine Seele zu versiegeln und Sieg über Sünde zu bekommen und diese Verheißung dementsprechend zu glauben, ist ein guter Anfang. Das ist eigentlich der Benzin für dein Auto. Dann ist der nächste die Frage, wie lebe ich nun als Christ? Und das hat zu tun mit einem täglichen Wandel mit Gott. Wie Henoch mit Gott wanderte und weggenommen wurde, so möchte der Herr, dass du auch du nun mit dem Herrn wandelt. Henoch ist ein ideales Typ vom ein Christ. Er wurde also auch nicht gestorben, er wurde weggenommen, er wurde entrückt, wie auch wir diese Hoffnung haben, dass wir nicht sterben müssen, aber dass Jesus kommt, um uns heimzunehmen. Nun haben wir einige Sachen, die wir besprechen möchten, und das sind drei Dinge, die sehr wichtig sind, um eine tägliche, gesunde Beziehung und Wandel mit dem Herrn zu haben. Das ist Gebet, das ist zweitens Gottes Wort und drittens Zeugen. Und wir sollen das mal anfangen mit Gebet. Gottes Wort sagt zu uns in 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 25, liebe Brüder, betet für uns. Der Apostel Paulus hat 13 Briefe geschrieben an Heidenchristen, einen Juden, Hebräer, und hat immer noch gesehen, dass er Gebet brauchte. Deswegen hat er auch an seine Gemeinde, die er selber gegründet hat, gefragt, um für ihn zu beten. Er sagt im gleichen Kapitel, 1. Thessaloniker 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Und viele sagen, ja, ich kann nicht beten, ich weiß nicht, wie man beten muss. Wie kann ich 24 Stunden pro Tag überhaupt beten? Wie kann ich beten ohne Unterlass? Ich muss doch schaffen, studieren. Aber das Prinzip ist hier, dass da eine dauernde Kommunikation ist zwischen dir und Gott. Eine offene Telefonlinie, kann man es vielleicht so nennen, die deine Beziehung mit Gott widerspiegelt. Das wird eine offene Linie sein, dass jeder reden kann zum anderen und so die Gemeinschaft behalten kann. Beten ohne Unterlass ist ein Ausdruck von einer Beziehung, die du mit Gott haben sollst. Das ist der Wunsch Gottes schon seit Gott Adam gemacht hat im Garten Edens. Beten ohne Unterlass heißt nicht, dass man reden soll, ohne zu stoppen. Wie ab und zu bestimmte liebe Frauen die Idee haben, dass sie so ihre Beziehung mit ihrem Mann festhalten müssen. Es heißt, dass du jeden Moment mit Gott sprechen kannst, weil du in Gemeinschaft mit ihm bist. Sünde ist eigentlich im Prinzip, dass die offene Linie von Kommunikation zwischen dir und Gott getrennt wird. Und das Erste, sollen wir mal besprechen, ist, was ist überhaupt Gebet? Gebet ist eigentlich Reden. Reden mit Gott. Und als Beispiel möchte ich 2. Mose Kapitel 3 lesen, Vers 11 bis Vers 14. 2. Mose 3, Vers 11. Und hör gut zu, wie oft da Mose spricht zu Gott und Gott spricht, erwähnt wird. 2. Mose 3, Vers 11. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und führe die Kinder Israel aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dir gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie heißt sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: Also sollst du den Kindern Israel sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Ein bisschen weiter sehen wir das Gleiche in 2. Mose Kapitel 4, Vers 10 bis Vers 13. Mose aber sprach zu dem Herrn: Ach, mein Herr, ich bin je und je nicht wohl beredt gewesen, seit der Zeit, du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Der Herr sprach zu ihm: Wer hat den Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehnen oder Blinden gemacht? Hab's ich nicht getan, der Herr, so geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mose sprach aber: Mein Herr, sende, welchen du senden willst. Da war der Herr sehr zornig über Mose und sprach: Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi beredt ist? Und siehe, er wird herausgehen dir entgegen, und wenn er dich sieht, wird er sich vom Herzen freuen. Also hier ist ein Dialog zwischen Gott und Mose. Gebet ist einfach sprechen mit Gott. Mose stellt Gott eine Frage und Gott beantwortet diese Frage. Und Gott möchte, dass du ihm Fragen stellst und lerne ehrlich zu Gott zu sein. Und sage ihm auch, dass du bestimmte Sachen nicht verstehst. Rede mit Gott ist Gebet. Ist nicht anders als ein Gespräch zwischen dich und Gott. Zwischen zwei persönlichen Persönlichkeiten. Und es gibt nicht eine bestimmte Art und Weise, wie du beten sollst. Verschiedene Umstände fragen verschiedene Arten von Gebet. Es ist ein Gebet, was Trauer zeigen kann, wenn ein Geliebter gestorben ist, oder ein Gebet, das Danksagen zeigen kann, wenn ein gesundes Kind geboren ist. Man muss immer die Überzeugung haben, dass du mit Gott betest. Betet ist nicht anders als ein Kind, die mit seinem Vater spricht. Es ist ein Gespräch, wie du mit Gott sprichst, und er spricht zurück zu dir durch sein Wort. Das kann sein durch eine Passage im täglichen Bibellesen oder wenn Gottes Wort gepredigt wird in einer Gemeinde. Gott beantwortet dein Gebet. Es sind zwei Wege, Kommunikationslinie. Und wie wir das gesehen haben, zwischen Gott und Mose. Sei nicht selbstbewusst, wenn du betest. Mach dich keine Sorge, wie es tönt. Lass nicht andere deine Gebete beurteilen. Sprech einfach direkt mit Gott. Dann zweitens, Gebet tut einiges. Wir sollen hier die Frage beantworten: Warum ist Gebet notwendig? Gebet ist eigentlich wie ein Sauerstoff für die Seele. Und es ist sehr wichtig, dass man ein gutes Gleichgewicht hat zwischen Gebet und Gottes Wort. Wir lesen in Sprüche Kapitel 11, Vers 1. Falsche Waage ist dem Herrn ein Gräuel, aber ein Würdiggewicht ist sein Wohlgefallen. Völlig Gewicht gegenüber falschen Waagen. Es kann sein, dass Leute, die haben kein Gleichgewicht, weil sie verwenden zu wenig Zeit an ihre irdische Familie oder zu viel Zeit, um Bibel zu studieren oder nicht keine Zeit, um zu zeugen von Gott. Das sind Extreme. Natürlich müssen wir zeugen und das Wort Gottes studieren. Aber Gleichgewicht ist sehr wichtig und das Gebet sorgt für ein Gleichgewicht. Und es gibt auch Kraft aus Christ, um die Herausforderungen anzugehen, die diese Welt uns stellt. Und nur mit einer übernatürlichen Kraft Gottes bist du fähig, um alle Art von Lasten und Versuchungen, Trübsalen zu tragen. Und diese Hilfe kommt, wenn man betet zu Gott. Bete ist ein Mittel, um Kraft zu bekommen, auf dass wir jeden Tag unsere Wanderung mit dem Herrn durchziehen können. Wir lesen im Psalm 28, Vers 6 bis Vers 8. Psalm 28, Vers 6. Gelobet sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hoffet mein Herz, und mir ist geholfen, und mein Herz ist fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem Liede. Der Herr ist ihre Stärke, er ist die Stärke, die seinem Gesalbten hilft. Wenn du betest, dann hört Gott deine Stimme, er hört deine Schrei nach Hilfe, und er gibt dich göttliche Gnade und Kraft. Das ist eine innerliche Kraft, die einfacher ist zu erfahren, als zu erklären ist. Und das Gebet ist das Mittel, wodurch diese Kraft bekommt, wenn du schwach bist. Es ist wie, wenn man warme Kleidung trägt im Winter, wenn man draußen normal kalt ist, wegen Schnee und Eis. Und das ist Kraft für die Sanftmütigen. Und ab und zu wirst du Umstände gezwungen anzuschauen, wobei du sehr viel Mut brauchst, um das Rechtliche zu tun. Und Gebet gibt dich Kraft, um die Welt, den Teufel und das eigene Fleisch zu kämpfen und die Versuchung zu bekämpfen, um nicht an Sünde nachzugeben. Wenn man vielleicht Angst hat, gibt das Gebet dich Gnade und Kraft, um ein Kämpfer für Gott zu sein. Und du sollst Kraft auch vom Gebet bekommen, um in schwere Zeiten durchzuhalten. Das Gebet gibt dir die notwendige Trost, die du brauchst. Ab und zu kannst du traurig sein im Leben, wo man keinen Trost denkt zu bekommen von anderen, als nur durch das Gebet zu Gott. Wir sehen das in Paulus' Beispiel, und Paulus hat vieles mitgemacht, in Philipper Kapitel 4, Vers 6 und Vers 7, sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott und werden und der Friede Gottes, welcher höher ist denn aller Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Es gibt einen besonderen Friede und Trost, die das Gebet verschafft. Wir lesen etwas Ähnliches im Brief an die Römer, in Römer Kapitel 8, Vers 26. Bis Vers 28. Desselbigen gleichen auch, der Geist hilft unsere Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebühret, sondern der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen forscht, der weiß, was des Geistes Sinn sei, denn er vertritt die Heiligen nach dem, was Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und in Vers 34 vom gleichen Kapitel lesen wir, wie will verdammen, Christus ist hier, der gestorben ist, ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Also der Heilige Geist vertretet uns, Jesus Christus vertretet uns, und im Moment, dass du betest, soll Gott zuhören. Und wenn er nicht weiß zu beten, betet. Wenn er keine Lust hat zu beten, betet. Heiligen Geist sorgt dafür, dass seine Gebete verständlich für den Gnadenstuhl aufkommen. Dann drittens möchte ich etwas sagen über die Kraft des Gebets. Es ist wichtig, um mit Gott zu sprechen, um so mit ihm in Gemeinschaft zu verbleiben. Und wir sehen erstens, dass Gebet die chaotischen Umstände ändern kann. Wir sehen bei Paulus seine Bekehrung in Apostelgeschichte 9, Vers 10. Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias. Zudem sprach der Herr im Gesichte Ananias, und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und gehe hin in die Gasse, die da heißet, die richtige, und frage in dem Hause Judas nach Saulus mit Namen von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und hat gesehen im Gesichte einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hineinkommen und die Hand auf ihn legen, dass er wieder sehend werde. Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört von diesem Manne, wie viel Übels er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Und er hat allhie Macht von den hohen Priestern zu binden, alle, die deinen Namen anrufen. Der Herr sprach zu ihm, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwählter Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Er betete. Ein Mann, der einmal Christen ins Gefängnis gesteckt hat und versucht hat zu töten, hat nun keine Angst mehr, um für Jesus Christus auszukommen. Das Gebet kann jeden chaotischen Zustand ändern. Vielleicht hast du eine große Last für einen Geliebten oder einen Freund, dass auch sie Jesus Christus als persönlichen Heiland kennenlernen dürfen. Und vielleicht hast du Angst, das zu tun und ihnen persönlich zu begegnen. Fang an, für ihnen zu beten. Sage Gott, wofür du eine Last hast, und frage ihm, eine Gelegenheit zu geben, dass du eins auf eins diese Person des Evangeliums weitergeben kann. Zweitens, das Gebet ändert den Grund, warum Leute leben. Und vielleicht hast du nur keine Lust mehr auf Trinken, auf Festen, Partys. Du suchst nun Gemeinschaft mit Leuten, die glauben an Jesus Christus, wie auch du. Wer hat das sich geändert, weil das Gebet dich geändert hat? Und nun hat dein Leben ein neues Ziel und eine neue Bedeutung. Und das ist das, was die Kraft des Gebets tun kann in deinem Leben. Und daneben sehen wir, dass der Grund, warum man lebt, auch anfängt zu enden, nachdem man ins Gebet Gottes Angesicht sucht. Wir lesen Apostelgeschichte 9, Vers 16 bis 22. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamest, dass du wieder gesehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Da sobald fiel es von seinen Augen wie Schuppen und ward wieder sehend. Und stund auf, ließ es sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkete sich. So das aber war etliche Tage bei den Jüngern zu Damaskus. Und alsbald predigte er Christum in den Schulen, dass derselbe Gottes Sohn sei. Sie entsetzten sich aber alle, die es hörten, und sprachen, ist das nicht, der zu Jerusalem Verhör störete, alle, die diesen Namen anrufen und darum herkommen, dass er sie gebunden führe zu den Hohenpriestern. Saulus aber ward immer kräftiger und trieb die Juden in die Enge, die zu Damaskus wohneten, und bewährte er es, dass dieser ist der Christus. Also hier sehen wir eine persönliche Änderung im Leben eines Gotteshasser zu einer Person, die Gott und Jesus Christus liebt und sich nicht einschüchtern lässt. Und schlussendlich sehen wir, dass auch Gebet Umstände ändern kann. Wir lesen als Beispiel davon in 4. Mose Kapitel 11, die ersten drei Versen. Und dass sich das Volk ungeduldig machte, gefiel es übel vor den Ohren des Herrn. Und als es der Herr hörte, ergrimmte sein Zorn und zündete das Feuer des Herrn unter ihnen an. Das verzehrte die äußersten Lager. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose bat den Herrn, da verschwand das Feuer. Man hieß die Stätte Tabera, darum, dass sich unter ihnen des Herrn Feuer angezündet hätte. Auf Fürbitte von Mose ist das Feuer verschwunden. Und nochmals, du musst niemals vergessen, dass Gott nicht verpflichtet ist, um deine Gebete zu beantworten, wie du denkst, dass er das tun sollte. Doch er gibt seinem wordt dus dein Gebet gehört, aber wie und wann er das hört, das ist seine Sache, nicht deine Sache. Was für eine Situation du auch bist, wie hoffnungslos vielleicht nun auch da bist, betet zu Gott. Dann möchte ich zweitens etwas sagen über das Punkt und die Wichtigkeit der Bibel in deine persönliche Wandlung und Beziehung mit Gott. Wir lesen in 5. Mose Kapitel 8, Vers 3. Der demütigte sich und ließ dich hungern und speisete dich mit Mann, das du und deine Väter nie erkannt hattest, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebe vom Brot allein, sondern von allem, das aus dem Munde des Herrn geht. Das heißt, wie Brot soll die Bibel wichtig sein für die Nahrung deiner Seele. Dadurch spricht Gott direkt zu dir. Er kommuniziert niemals mehr durch Träume, Visionen, wie damals im Alten Testament, wenn das Wort Gottes noch nicht klar aber ungeschrieben war. Dies ist Gottes vollkommene Offenbarung in geschriebener Form in der alten Lutherbibel. Deswegen brauchst du es jeden Tag zu lesen, Zeit darin zu verwenden. Wenn du es nicht tut, kann Gott nicht mit dir reden. Oder, wie ein Mensch mal gesagt hat, Sünde hält dich von der Bibel weg und die Bibel hält dich von Sünde weg. Es gibt verschiedene Aspekte, wie man das Wort Gottes am besten benutzen kann. Das erste ist, darüber nachzudenken oder zu meditieren. Die Referenz dafür finden wir in Psalm 119, Vers 97. Psalm 119, Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich rede ich davon. Er redet davon, weil aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. Und nimm Zeit, um über Gottes Wort nachzudenken, nicht über dich selber, deine Probleme, dein Geld, deine Finanzen, dein Studium, deine Arbeit, aber um den Herrn und auf seine Worte zu meditieren. Zweitens, lerne es auswendig. Das heißt das Fleisch, weil das ist faul, aber es ist sehr wichtig. Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Es ist nicht nur im Kopf, es ist auch im Herzen, weil auf dem Herzen kommt die Sünde und ich versündige jeden Mensch sich erstens an Gott. Und es gibt verschiedene Pläne, um Bibelverse zu lernen. Aber auf unserer Website von der Gemeinde, bibelpissengemeinde.ch, auch eine Serie mit Versen, dass man lernen kann. Schreib sie auf eine kleine Karte. Die Bibelversen vor und hinten und das Vers an die andere Seite und prüfe sie jeden Tag am Anfang 10, 20, 30 Mal und dann im Laufe der Woche immer ein bisschen weniger, aber du brauchst sicher 6 Wochen jeden Tag das Vers zu wiederholen, bis es echt gut sitzt. Dann drittens, es ist sehr wichtig, dass das Wort jeden Tag liest. Das ist auch die Aufgabe eines Pastors Predigers in der Ortsgemeinde. In 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 13 liest es: Halt an mit Lesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Es fängt an mit Lesen. Lerne das Wort zu lesen. Das ist nochmal, Sünde hält dich von der Bibel weg. Die Bibel hält dich von der Sünde weg. Du kannst nur das Wort gut studieren, wenn du es gerade gelesen hast und lernst zu verstehen, was sagt es, nicht was es interpretiert oder was es als Bedeutung haben kann. Erstens lerne zu lesen, was steht geschrieben. Jede Quadratzentimeter, jedes Buchstabe, jeder Talentsbuchstabe ist darin sehr wichtig. Lerne die Bibel einmal durchzulesen pro Jahr. Das ist vielleicht 2, 3 Kapitel, 4 Kapitel maximal pro Tag, vielleicht so 20 Minuten pro Tag. Dann bist du einmal pro Jahr durch die Bibel. Das ist absolut wichtig in diese böse, arge letzten Tagen. Dann nehmen wir einige Aspekte vom Studieren der Heiligen Schrift. Das erste ist, dass Gott sagt, er fragt dich, das Wort zu studieren, zu untersuchen. In Johannes Kapitel 5 lesen wir in Vers 39: Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darinnen und sie ist es, die von mir zeuget. Suchet in der Schrift ist sehr wichtig. Wenn man sucht, dann findet man, dass die Bibel das Zeugnis Jesus Christus ist. Und auch die junge Christen in Berea in Apostelgeschichte 17 haben sich unterschieden. Sie haben nicht nur plausibel nachgelaufen, aber sie haben geprüft, was er da sagt. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Denn sie waren die Ältesten unter denen zu Thessalonich. Die nahmen das Wort Gott ganz widiglich und forschten täglich in der Schrift, ob sich's also verhielte. Das heißt, die haben sich täglich die Schrift geforscht. Und das zeigt nochmals, wie wichtig es ist, um Wahrheit zu finden. Die Bibel soll die persönliche Autorität sein in aller Sache von Praxis und Lehre. Und deswegen brauchst du das Wort auch zu studieren, zu untersuchen. Und glaube nichts über Gott, mit Ausnahme, wenn du es gefunden hast, bestätigt bekomme in der Heiligen Schrift. Und da musst du auch noch immer aufpassen, um die richtige Reihenfolge und die richtige Kontext zu sehen. Das Zweite, was wichtig ist, ist, wenn man das Wort studiert, ist Vers mit Vers vergleichen. Du musst lernen, niemals ein Vers von einer Bibel mit einer anderen Bibel zu vergleichen. Das heißt, bleibe in einem Buch. Es gibt heute eine Menge verschiedene Bibeln. Das ist falsch, das ist Sünde. Das gibt Chaos und Unordnung. Und Gott ist nicht ein Gott von Unordnung, sagt 1. Korinther 14, aber ein Gott von Ordnung. Und wir lesen in Jesaja Kapitel 28, Vers 9 und Vers 10. Wen soll er denn lehren Erkenntnis? Wem soll er zu verstehen geben die Predigt? Den Entwöhnten von der Milch, denen die von Brüsten abgesetzt sind. Denn sie sagen, gebeut hin, gebeut her, gebeut hin, gebeut her, harre hier, harre da, harre hier, harre da, da ein wenig, hier ein wenig, da ein wenig. Also, jeder Satz ist wichtig, jedes Wort ist wichtig. Deswegen suche eine gute Konkordanz. Die kannst du bei unserer Website holen oder als PDF, das von 1705, wo jedes Wort in Deutsch eingeschrieben ist, obwohl in deutscher Sprache. Und dann kannst du direkt den deutschen Text vergleichen miteinander. Und dass wir niemals vergessen, dass Gott im Heiligen Geist gekommen ist, um uns in alle Wahrheit zu führen. Johannes 16, Vers 13 und Vers 14 sagt deswegen nicht umsonst, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in aller Wahrheit leiten, denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbige wird mich verklären, denn von der meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Daneben ist es wichtig, dass du ohne die Hilfe des Heiligen Geistes und seine Erleuchtung nichts von Gottes Wort bekommst. Aber als ein Kind Gottes hat Jesus Christus dir seinen Geist gegeben, um dich zu lehren. Und es geht vor allem um schriftliche Sache mit schriftlicher Sache zu vergleichen. Wir lesen in 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 12 bis Vers 14. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Welches wir auch reden, nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, dass der Heilige Geist lehrt und richtet geistliche Schaden geistlich, Sachen geistlich. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit und kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Es ist eine Frage, dass Gott den Heiligen Geist Gnade gibt und dich die Augen öffnet, wenn du Hilfe fragst an Jesus Christus. Das dritte und letzte Teil vom Aspekt von Bibelstudien ist ein Schlüssel, die, wenn er nicht blockiert wird, viele Geheimnisse in die Bibel lösen kann. Und das geht um das Punkt, von dass du das Wort Gottes recht teilen kannst. Das heißt, du musst ein bestimmter Teil von Gottes Wort in der richtigen Zeitfach einplatzieren. Ich weiß das her, aus der 2. Thessaloniker, 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 15. Dann lesen wir folgendes: Befleißige dich, Gott zu zeigen, einen rechtschaffenen und sträflichen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit. Du musst es recht teilen, das heißt, es gibt das Alte Testament, das ist vor dem Kreuz, und das Neue Testament nach dem Kreuz. Das sind Sachen, die für das Paradies gültig sind und Sachen, die für das Millennium gültig sind. Es sind Sachen, die gültig sind unter den Patriarchen und Leute, die es anders handeln in der Zeit des Gesetzes. Von Mose, 1500 vor Christus. Es gibt da Leute, die sagen, ja, es gibt dann wieder einen anderen Zustand in der Ewigkeit, einen anderen Zustand in der großen Trübsalzeit. Also in verschiedenen Zeitalter, und wenn du denkst, ja, das ist relativ schwierig zu verstehen, sei nicht entmutigt, es braucht ein ganzes Lebensalter, um die Reichtum der Bibel zu verstehen. Dann ist es wichtig, dass du nicht nur die Bibel gebraucht, studiert und anwendet, aber damit in jeder Hinsicht etwas tut. Drei von diesen wichtigen Punkten werden erwähnt in 2. Timotheus 3, Vers 16 und Vers 17. Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre erstens, zur Strafe zweitens, zur Besserung drittens und zur Züchtigung der Gerechtigkeit. Dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Das heißt, wie lebst du nun als ein Christ? Wie kannst du recht vor Gott leben? Die Heilige Schrift sagt, dass die Heilige Schrift dich gegeben ist, um recht zu leben, als deutschsprachige Person. Du musst das Wort lesen und anwenden, studieren und anwenden, hören und anwenden. Und wenn du es nicht tust, ist es wie ein Mann, ein Schwert hat mit vier Fingern und den Daumen rund um das Schwert wird nicht gehalten. Der Daumen steht für die Meditation über, was du hörst, liest, studierst und auswendig lernst. Und so kannst du auch eine geistliche Überzeugung bekommen von negativer Lehre und eine geistliche Korrektion durch positive Lehre. Dann ist es sehr wichtig, dass der Teufel auch die richtige Schrift nachgeahmt hat. Jesus hat eine Braut, der Teufel hat eine Braut. Jesus hat einen König, der Teufel hat einen König. Jesus hat einen Berg, er hat einen Berg. Es geht immer sehr nah bei einander. Und Gott hat ein paar Warnungen gegeben in der Heiligen Schrift, dass du nicht dich einlassen sollst, um das Wort zu ändern. Hat einen am Anfang, einen am Ende und einen in Mitte der Bibel gegeben. Wir lesen am Anfang in 4. Mose Kapitel 4, Vers 2. Nimm, dann habe ich hier den falschen, 5. Mose 4, Vers 2. Ihr sollt nichts dazu tun, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf das ihr bewahren möget die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Also, da sollte nichts zugetan werden oder abgetan werden. Das gleiche sehen wir inmitten der Heiligen Schrift im Buch Sprüche, Kapitel 30, Vers 6. Sprüche 30, Vers 6. Tu nichts zu seinen Worten, dass er dich nicht strafe und wird es lügenhaftig erfunden. Also wenn du lügst, hast du Angst vor Menschen, erzählst du Lügen und wenn er geschnallt wird und sagt, hätte ich nicht tun müssen, dann ist es zu spät. Und die letzte Warnung, die Gott gibt bezüglich, Änderung der Bibel, finden wir in Offenbarung Kapitel 22, Vers 18 und Vers 19. Ich bezeuge aber allen, die da hören, die Worte der Weissagung, in diesem Buch, so jemand das zusetzt, so wird Gott dazusetzen auf ihnen die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und so jemand davon tut, von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott abtun, sein Teil von dem Buch des Lebens und von der Heiligen Stadt und von dem, was in diesem Buch geschrieben steht. Das heißt, alles, was nicht ein alter Luther 1545 ist, ist einfach Plagiat, nachgeahmt, verfälscht. Ob es nun Schlachter, Neue Lutherbibel 1912, 1998, Schlachter 1905, 1951, 2000 noch was, zwei glaube ich. Reformierte Luther, Reformierte Elbefelder, alte Elbefelder, Reformierte Zürcher, gute Nachricht, sich einer zu übersetzen, ja, Bibel für die Hofzeuge, ist alles vollkommen korrumpiert. Aber scheint eine Bibel zu sein, weil du kannst nicht vollkommen etwas anderes daraus machen. Schlussendlich möchte ich besprechen das Punkt von Zeugen. Wie lebe ich als Christ? Erstens betest du, zweitens liest du die Bibel, drittens zeugst du. Es fängt an, Zeugen zu deinen Freunden, Bekannten, Familie, Bruder, Schwester, Cousine, Neffe und dann andere weitstehende Familie als Onkel und Tanten. Sagen wir vielleicht, du bist durchgeknallt, du bist nicht mehr ganz gut, aber du kannst besser haben, dass sie das denken, dass sie sagen, er ist ein Heuchler, weil er lebt nicht nach dem, was er predigt. Das heißt, es gibt ein paar Möglichkeiten, um zu zeugen. Lesen wir erstmal eine Bibelstelle in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8 lesen wir. Darum so schäme ich dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, der ich sein Gebundener bin, sondern leide dich mit dem Evangelium, wie ich nach der Kraft Gottes. Erster Punkt ist, dass du lernst, persönlich anderen zu erzählen, was Jesus Christus für dich getan hat. Das heißt, das erste ist ein Zeugnis mit deiner Lippe geben. Du bist beauftragt, um anderen Jesus Christus Namen auf Erde bekannt zu machen. Und das ist auch genau das, was Paulus bekennt in die Öffentlichkeit, wenn er da also verurteilt wird für den Hohen Rat, in Apostelgeschichte 26, Vers 22. Aber durch Hilfe Gottes ist es mir gelungen und stehe bei bis auf diesen Tag und zeuge beiden, den Kleinen und Großen, und sage nichts außer dem, wie das geschrieben gesagt, die Propheten gesagt haben, dass er geschehen sollte und Mose. Das Christus soll erleiden und der Erste sein aus der Auferstehung von den Toten und verkündigte ein Licht dem Volk und den Heiden. Also als erst hat Paulus gelernt, um zu zeugen. Und dass dann der Statthalter sagt, hey, pass auf, du hast mich nach überzeugt, ein Christ zu werden. Das zweite Zeugnis, was du geben kannst, wenn du als Diener Gottes nicht geschimpft für das Evangelium der Gnade Gottes, ist dein persönliches Leben. Wie jemand mal gesagt hat, ich sehe lieber ein Leben vor mir jeden Tag, als ich 10.000 verschiedene Leute in die Hölle gehen sehe. Und mach dich keine Sorge, dass wenn, nachdem du Jesus Christus als persönliche Erlöser aufgenommen hast, du wirst wieder direkt in den Dreck, in den Müll gehen. Aber du musst schon lernen, Distanz zu halten von vielleicht alten Freunden, die versuchen mitzunehmen im alten Partyleben. Und wir lesen in Lukas Kapitel 8, Vers 38 bis Vers 40, Lukas 8, Vers 38. Es bat ihn aber der Mann, von dem die Teufel ausgefallen waren, dass er bei ihm möchte sein. Aber Jesus ließ ihn von sich und sprach, geh wieder heim und sage, wie große Dinge dir Gott getan hat. Und er ging hin und predigte durch die ganze Stadt, wie große Dinge ihm Jesus getan hatte. Es begab sich, dass Jesus wiederkam, nahm ihn das Volk auf und sie warteten alle auf ihn. Na, das ist eine schöne Sache. Sie warteten auf ihn. Und die Frage ist, warten Leute auf dich, dass du sie mal ansprichst über ihren Zustand, ihre Seele und über die Möglichkeit von Rettung auf diese verfluchte und böse Welt. Und der Herr möchte, dass wir auf Erde bleiben, nachdem wir gerettet sind. Warum? Weil wir eine Arbeit noch hier auf Erde zu tun haben. Und das zeigt unsere Liebe zu Jesus Christus. Wenn er zurückkommt, wieder an Leute finden, die warten auf ihn. Sie warten, dass deine Freunde, Nachbarn, Geliebte, Fremdlinge, wie du errettet werden können. Und nochmals, das Leben Jesu Christi war ein perfektes Leben, deswegen haben sie ihm auch geglaubt. Wahrscheinlich das Zeugnis durch Literatur. Eine Literaturverteilungsaktion kann oft in Häuser reinkommen, wo kein Mensch reinkommen kann. Und das ist nicht so einfach. Traktaten sind einfach Stücke Papier mit einer Evangelienbotschaft daraus gedrückt. Und die sind sehr effektiv, um in Orte abgelehnt zu werden, wo anders niemand kommt oder etwas sucht, von Christus zu finden. Toilette, öffentliche Toilette, Fußballfeld, Joggen, Rennradfahren, nimm immer was Traktate mit und bete für eine Gelegenheit, einen göttlichen Termin, nenne ich es mal, dass sie weitergegeben werden können. Wir lesen in Hebräer Kapitel 4, Vers 12 und Vers 13, wie effektiv gedruckte Traktate sind, weil sie haben eine Botschaft darauf, die ganz klar spricht von diesem alten Bibeltext. 2. Timotheus Kapitel 4, Hebräer Kapitel 4, Vers 12 und Vers 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn kein zweischneidiges Schwert und durchdringt, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und ist keine Kreatur vor ihm unsichtbar, es ist aber alles blozend entdeckt voor seinen Augen von dem reden wir. Das Wort Gottes ist lebendig und bringt Resultat und Nütze, Traktate mit der alten Lutherbibel darauf gedrückt. Die helfen dich zu zeugen mit deinem Mund. Und mach dir keine Sorge, dass du keine Antwort weißt. Der Herr gibt dir schon das, was du gelernt hast. Und wenn du es nicht weißt, sei ehrlich, sage ich super für dich auf. Nächstes Mal bin ich einfach hier. Schlussendlich, wie lebe ich als Christ? Durch einen täglichen Wandel mit Gott. Das kann, dass du mit ihm redet ins Gebet. Er spricht zu dir durch Gottes Wort und du kannst anderen ansprechen durch dein Zeugnis oder Evangelium erklären anhand von ein paar Bibelstellen. Also hier möchte ich es lassen. Ich hoffe, dass das eine Hilfe ist für euch, um das nicht nur zu verstehen, aber auch anzuwenden und von nun ab einen gesunden, täglichen Wandel mit dem Herrn durchzumachen. Amen.